kein Anschluss unter dieser Nummer. Als ich angefragt worden Gottesdienst und ob ich mir dieses Thema vorstellen könnte, da habe ich gedacht, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes und herausforderndes Thema. Ist kein leichtes Thema, finde ich. Und als ich im Laufe dieser Woche den Ablauf für diesen Gottesdienst geschickt bekommen habe, habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, dass vor der Predigt dieses Lied, Wie lange noch, gesungen wird. Ein Lied, was mich mal eine Zeit lang sehr lange in meinem Leben begleitet hat. Dazu erzähle ich euch nachher noch ein bisschen mehr. Und deswegen war das, wo ich gedacht habe, ja, es passt. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist mit diesem Lied, ob ihr das gerade voller Freude und voller Herzen mitsingen konntet. Denn der Anfang dieses Liedes sind ja Verse auch aus dem Psalm 13, die Brian Dirksen da mit in dieses Lied mit aufgenommen hat. Da geht es genau um diese Frage, wie lange noch? Wende dich doch zu mir. Rede mit mir, zeig dich mir. Und ganz zum Schluss dann dieses hoffnungsvolle, und trotzdem will ich deiner Liebe vertrauen. Fällt uns das leicht, diesen Schritt zu gehen und dann zu sagen, okay, am Anfang, ja, das können wir irgendwie nachvollziehen, wenn wir das Schweigen Gottes erleben und dann aber trotzdem voller Freude mitzusingen, ich vertraue dir. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Brian Dirksen googeln und auch dieses Lied googeln, dann findet ihr die ein oder andere Information, wie lange es gedauert hat, dass er dieses Lied so auch schreiben konnte. Und er erzählt darüber, dass er, wenn er Lobpreislieder geschrieben hat für Gott, immer erzählt hat, wie Gott ist, wie groß er ist, wie liebevoll, wie mächtig. Und er hat den ein oder anderen Schicksalsschlag in seinem Leben durchgemacht und erleiden müssen. Und so ist auch dieses Lied über den Psalm 13 entstanden, wie lange noch, how long, O Lord? Und er erzählt davon, wie lange es gedauert hat und dass er für sich gemerkt hat, ich brauche Texte und ich brauche Lieder, wo ich auch mein Unverständnis Gott gegenüber entgegenschreien, entgegenbrüllen oder vielleicht auch manchmal ganz leise sagen muss. Ich habe mir für heute Morgen einen Text aus Matthäus 15 ausgesucht, zu diesem Thema, kein Anschluss unter dieser Nummer. Und ich lese uns mal aus Matthäus 15 die Verse 21 bis 28. Überschrieben ist diese Geschichte mit eine kanaanäische Frau vertraut auf Jesus. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus dieser Gegend zu ihm. Sie schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten, schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. Und in demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Was für eine krasse Geschichte. Diese Frau erfährt Hilfe. Ja, man kann sagen, dieser Text geht gut aus. Und trotzdem geht es mir so, wenn ich diese Zeilen lese, dass ich diese Geschichte unglaublich herausfordernd finde. Denn diese Hilfe, die von Jesus ausgeht, ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil diese Frau nicht zum Volk Israel dazugehört. Und Jesus macht hier ganz deutlich, er ist als erstes erstmal für Gottes auserwähltes Volk, für das Volk Israel gesandt. Sie sind quasi die Schafe und er ist der Hirte. Unter diesem Volk soll sein Auftrag beginnen und erst dann, wenn der erfüllt ist, dann sind auch die anderen Völker dran. Aber erstmal ist diese erste Aufgabe noch nicht erfüllt, und deshalb ist Jesus für diese Frau nicht zuständig. Unglaublich hart, finde ich das. Und vielleicht geht es uns genau so manchmal auch, dass wir den Eindruck haben, unser Gebet kommt nicht an. Das Einzige, was wir irgendwie merken und spüren, ist das Schweigen. kein Wort. Wir entdecken in dieser Geschichte eine Seite von Jesus, die unglaublich herausfordernd ist und irgendwie auch schwer zu greifen ist. Jesus, der uns in so vielen Geschichten, die wir in der Bibel haben, so liebevoll begegnet, so mitfühlend, so empathisch, so zugewandt. Und jetzt empfinden wir hier eine Seite von ihm, die fremd ist, die wir, glaube ich, auch gar nicht so haben wollen. Wir wünschen uns das doch, dass er uns zugewandt ist, dass er uns ernst nimmt mit dem, was uns bewegt und beschäftigt, was wir ihm entgegenbringen. Und doch glaube ich, dass diese Seite eine Seite ist, die wir alle kennen. Ich behaupte das jetzt einfach mal so, dass wir alle das Schweigen Gottes in der einen oder anderen Situation in unserem Leben schon erlebt haben, dass uns das nicht fremd ist. Warum fordern uns eigentlich unerhörte Gebete so heraus? Warum sind sie so schmerzhaft? Warum stellen sie unseren Glauben so in Frage? Warum zweifeln wir dann? Ich sehe darin zwei Gründe. Der eine Grund hat was mit Jesus zu tun und der andere Grund mit uns Menschen. Der erste Grund mit Jesus, denn wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es Jesus, der uns ganz verheißungsvoll vom Beten erzählt. Jesus, der sagt an einer Stelle, deshalb sage ich euch, für alles, worum ihr im Gebet bittet, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch geschenkt. Wenn ihr betet, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt und es wird euch geschenkt. Was für ein verheißungsvoller Satz. Und an einer anderen Stelle, da sagt er, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Wir dürfen mit unseren Anliegen voller Vertrauen kommen. Jesus selber sagt es. Und er hat eben nicht gesagt, wisst ihr, ihr dürft gerne mit all euren Anliegen zu mir kommen und zu Gott. Und dann werden wir eure Gebete sortieren. Wir gucken uns die noch mal ein bisschen genauer an und dann wird es Gebetsanliegen geben, das sagen wir, ja? Und es wird Gebetsanliegen geben, das sagen wir, nein. Und dann gibt es das ein oder andere Anliegen, das sagen wir, ja, vielleicht irgendwann, aber jetzt noch nicht. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, es ist eine unsichere Sache mit dem Gebet. Mal werdet ihr erfahren und erleben, wie es ankommt, und mal nicht. Und trotzdem lohnt es sich zu beten. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, wendet euch vertrauensvoll an mich. Glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch auch geschenkt werden. Und deshalb fordert es uns ja genau so heraus. Weil wir vertrauen, weil wir unser ganzes Vertrauen in Gott setzen, ihm unser Anliegen geben und dann erleben wir, nicht immer, und das ist auch gut so, aber manchmal, dass er schweigt und dass es keine Antwort gibt. Und das ist der zweite Grund, warum uns das so schwer fällt, damit umzugehen. Es hat was mit uns Menschen zu tun, weil wir so verletzlich sind. Denn das, was wir da aus vollem Herzen beten, was uns wirklich wichtig ist, das sind doch Themen, die auch wirklich eine Bedeutung für uns haben. Da beten wir doch nicht für Sonnenschein im Urlaub. Also das ist ein schönes Anliegen und das darf man auch durchaus tun. Und trotzdem ist es aber kein Problem, wenn wir dann den einen oder anderen Regentag erleben. Wir werden damit gut umgehen können. Aber Anliegen, die wirklich aus tiefstem Herzen kommen, die uns wirklich was bedeuten. Und wenn wir darauf keine Antwort bekommen, das ist das, was uns so herausfordert. Weil wir doch in unserer Not, in unserer Hilflosigkeit und vielleicht auch manchmal in unserer Überforderung uns an ihn wenden und doch genau das von ihm wollen, dass er eingreift, dass er hilft, dass er da ist und wir das erleben. Da betet man für eine Ehefrau und Mutter. Und dieses Gebet wird nicht erhört und sie stirbt am Krebs. Da betet man für ein Kind, das auf einen schwierigen Weg geraten ist. Und es wendet sich eben nicht alles zum Guten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in den Nachrichten gerade die Bilder seht, aus dem Ukraine-Krieg, von Israel. Dieses ganze Elend und diese ganze Not und das zu sehen, wozu wir Menschen fähig sind, und wir beten um Frieden und wir beten, dass Gott eingreift. Und diese Bilder bleiben. Und vielleicht ist auch das eine oder andere in unserem ganz persönlichen Leben, wo wir uns Heilung wünschen, wo sich unsere Seele nach Frieden sehnt. Und anstatt dass wir erfahren, wie Gott seine heilenden Hände auf uns legt, erleben und erfahren wir, dass diese Bilder, die so schmerzhaft sind, immer wieder auftauchen. Warum gibt es kein Geben nach dem Bitten? Warum kein Finden nach dem Suchen? Warum kein Öffnen dieser Tür? Warum bleibt sie so fest verschlossen nach dem Anklopfen? Das Spannende ist, dass es auf diese Frage keine zufriedenstellende Antwort gibt. Und ich habe euch vorher gesagt, dass dieses Lied, wie lange noch, mal so ein Lied war, was mich durch eine lange Zeit begleitet hat. Ich konnte das eine Zeit lang nicht singen, aber ich habe es mir immer wieder angehört, weil ich irgendwie gemerkt habe, da hat jemand Worte gefunden, die mir gerade fehlen. Und mir hat es gut getan, dieses Lied immer wieder anzuhören. Denn ich glaube, eins der größten Gebetsanliegen von mir, was über viele, viele Jahre ging, war, als ich meinen Mann kennengelernt habe, wir geheiratet haben, war für uns klar, wir möchten auf jeden Fall eine Familie haben. Wir möchten Kinder haben. Für uns gehören Kinder dazu. Wir haben keine Kinder, bis heute nicht. Und es waren viele Jahre, wofür wir darum gebetet haben. Es waren auch viele Jahre in einem Kinderwunschzentrum und nicht nur wir haben intensiv für diesen Wunsch gebetet, sondern auch unsere Familien, Freunde, die Gemeinde, in der wir angestellt waren. Es war das Gebetsanliegen von so vielen Menschen. Und ich war zu dieser Zeitpunkt, habe ich als Jugendreferentin gearbeitet und habe zweimal in der Woche eine Kinderstunde gehabt. Und ich habe gemerkt, wie sich was in meiner Beziehung zu Gott verändert. Ich bin immer sehr vertrauensvoll mit ihm unterwegs gewesen. Und ich habe gemerkt, plötzlich wird es irgendwie schwierig. In einer dieser Kinderstunden waren ganz viele Kinder, die aus einem sozialen Brennpunkt kamen. Und da war ein Junge, der nachmittags um 4, wenn unsere Jungschar angefangen hat, unsere Kinderstunde, bis dahin manchmal noch kein Bissen zu sich genommen hat, nichts gegessen hat. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich klage Gott an. Ich habe zu ihm gesagt, ernsthaft, wenn wir dieses Kind sehen, wenn ich dieses Kind sehe, dann traust du es mir nicht zu, Mutter zu sein? Uns traust du es nicht zu, Eltern zu sein? Es war seine Idee. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, direkt in den ersten Kapiteln, da heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Es war seine Idee. Und ich habe mich vertrauensvoll und verheißungsvoll an diesen Satz geklammert, weil ich gedacht habe, ja, es war doch deine Idee. Und vielleicht kennt ihr das, dass plötzlich in solchen Situationen so eine Frage in einem ganz laut wird. Warum? Warum ich oder warum wir, je nachdem, was für ein Thema es ist? Und das Einzige, was ich erlebt habe, war Gottes Schweigen darin. Und ich glaube, dass es etwas ist, was jeder von uns kennt. Es ist ein ganz schmerzhafter Bestandteil unserer Glaubenserfahrung. Aus vollem Herzen Gott anzurufen, ihm unsere Not zu bringen und zu merken, er schweigt. Wie hier in dieser Geschichte von der kanaanäischen Frau. Und sie hat nicht nur das Schweigen von Jesus erlebt, sondern gleichzeitig auch seine Abweisung, weil er ihr so deutlich gesagt hat, hey, ich bin gerade für dich nicht zuständig. Und das ist doch eine Seite von Jesus, die irgendwie heftig ist. Jesus, der Retter. Jesus, der so liebevoll zu den Menschen ist, schweigt und weist ab. Aber auch das ist eine Seite von Gott. Es ist eine unbegreifliche Seite von ihm. Aber es ist die Seite, um die wir in unseren Erfahrungen im Glauben nicht herumkommen. Aber wir ertragen solche Erfahrungen nicht gut. Und dann entwickeln wir Strategien, um diese Erfahrung vom Schweigen Gottes in irgendeiner Form zu erklären, zu deuten oder schön zu reden. Aber ganz ehrlich, wir können es nicht wissen, was dahinter steckt. Wir versuchen es, weil wir es wollen, weil wir es greifen wollen von unserem Kopf her. Aber eine Antwort finden wir darüber nicht. Ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass ich diesen Kinderwunsch, dass ich das in der Gemeinde, in der wir damals gearbeitet haben, dass ich das erzählen muss. weil ich so den Eindruck habe, ich muss es erzählen, um mich zu schützen. Wir haben in einem großen Haus gewohnt und haben immer wieder zu hören bekommen, ihr dürft mit euren Kindern dieses ganze Haus füllen. Es war irgendwie allen Leuten klar, wir werden irgendwann diese junge Familie sein, die Kinder mit in die Gemeinde bringt. Und ich habe für mich gemerkt, ich halte das gerade irgendwie nicht mehr aus. Immer wieder kam mal nach dem Gottesdienst jemand zu mir und sagte, wann schenkst du deinem Mann ein Kind? Ihr merkt, glaube ich, schon alleine in dem Moment, wo ich diese Sätze so sage, das macht was mit einem. Also habe ich davon erzählt, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht erklären, aber erzählen, warum das, worauf so viele Menschen warten, eigentlich gerade nicht passiert. Und ich habe was ganz Spannendes danach erlebt. Immer wieder kamen Menschen zu mir und haben mir versucht zu erklären, warum wir keine Kinder haben, warum Gott auf dieses Gebet schweigt. Und vielleicht kennt ihr das auch, weil wir diese Stille, dieses Schweigen Gottes nicht aushalten können. In dem Moment, wo Stille ist, werden wir Menschen nämlich unruhig. Und wir versuchen doch irgendetwas noch in der Hand zu haben. Also fangen wir an zu deuten, zu erklären. Und es kam jemand zu mir und sagte, Marion, sei dir immer bewusst, Gott macht keine Fehler. Ja, das stimmt. Das ist eine Aussage, über die ich definitiv auch sagen würde. Auf der einen Seite, ja, das stimmt. Aber passen diese Antworten, die wir versuchen, anderen zu geben, wirklich immer in die Situation? Ich habe eine Familie begleitet, die ihr 7-jähriges Kind an Leukämie verloren haben. Passt da die Antwort, Gott macht keine Fehler? Jemand kam und hat gesagt, nimm dir doch diese Geschichte von der kanaanäischen Frau zu Herzen. Überwinde Gottes Schweigen und hör einfach nicht auf. Wisst ihr, es gibt manchmal Zeiten im Leben, da fehlen uns die Worte. Da können wir nicht mehr beten. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns versteht und darum weiß, wie es uns geht, auch wenn wir keine Worte mehr im Gebet finden. Eine andere Person kam und sagte, Gott schweigt, weil du Sünde in deinem Leben hast. Und ja, vielleicht stimmt es, dass wir manchmal Gottes Nähe und seine Stimme nicht hören, weil wir Schuld in unserem Leben haben. Aber ist das wirklich eine Antwort, die immer passt, wenn unbegreifliche Dinge geschehen? Wenn Gott Dinge zulässt, die wir nicht erklären können? Denn ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wenn eine Bombe in einem Stadtteil eine halbe Stadt auslöscht, dass man sagen kann, alle Menschen, die da ums Leben gekommen sind, haben ganz viel Schuld bei sich gehabt. Nein, sowas trifft auch immer und immer wieder unschuldige Menschen. Und dann kam eben auch die Frage, ja Gott schweigt, weil du zu wenig glaubst und zu wenig betest. Aber kann mir mal bitte einer sagen, was ist denn eigentlich zu wenig Gebet? Oder dann eben andersrum gefragt, was ist denn genügend und ausreichend Gebet? Ich war 19 und wir haben in meiner Heimatgemeinde einen Jugendkreis gehabt. Ich war da Mitarbeiterin und nach einer Jugendkreisstunde ist ein Junge mit 14 mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, ohne Licht. Ist von einem Auto angefahren worden und ist gestürzt, hat sich ganz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Und ich habe dann in dieser Nacht die Nachricht von den Eltern bekommen, dass dieser Unfall passiert ist. Und wir haben in unserer Kirchengemeinde die Räume geöffnet, sodass es die Möglichkeit gibt, für diesen Jungen zu beten. Und es sind so viele Menschen übers Wochenende gekommen, von Freitag bis Sonntag haben wir eigentlich rund um die Uhr für ihn gebetet, für ihn und für seine Familie. Und am Sonntagabend haben wir diese Gebetszeit mit einem gemeinsamen Gottesdienst beendet. Und am Montagmorgen rufen mich die Eltern an, um mir zu erzählen, dass er verstorben ist. Haben wir zu wenig gebetet? Hätten wir diese Nacht noch durchbeten sollen oder den Montag? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, warum wir manchmal das Schweigen Gottes erleben und erleben, dass er nicht eingreift. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Gott uns zu jeder Zeit sieht, dass er da ist. Und dass jedes Gebet bei ihm ankommt, auch wenn wir nicht auf jedes Gebet direkt eine Antwort erhalten. Ja, es gibt in unserem Leben Zeiten, wo wir ihn nicht hören, wo wir ihn nicht wahrnehmen und wo unsere Fragen ohne Antworten bleiben. Und ich glaube, es ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wir werden Gott von unserem Verstand her nie bis ins Kleinste greifen und deuten können. Diese unverständliche Seite von ihm gehört zu unserem Glauben, und zu unserem Christsein mit dazu. Und es gibt keine Antwort darauf, warum Gott manche Gebete so anders erhört, als wir uns das wünschen. Und ich glaube, manchmal kann man im Rückblick auch sagen, ja, manches hat er besser gemacht, als wir darum gebeten haben. Und warum er auf manche wirklich ernste Gebetsanliegen schweigt. Es gibt keine abschließende Antwort darauf. Und trotzdem ist die Frage, wie können wir eigentlich mit dem Schweigen Gottes umgehen? Zum einen wünsche ich mir, dass es eine Auswirkung hat, wie wir Menschen miteinander umgehen. Dass es eine Auswirkung hat mit unserem Umgang aufeinander. Nämlich, dass wir dieses Schweigen mit aushalten, wenn es jemand in seinem Leben erlebt. Ich wünsche mir, dass wir nicht vorschnell irgendwelche Erklärungen parat haben. Und manchmal sind es auch gut gemeinte Ratschläge. Aber jeder Ratschlag tut weh. Das steckt leider im Wort schon mit drin und kann uns vielleicht genau daran immer wieder erinnern. Sondern, dass wir da sind. Dass wir nicht sofort alles erklären und versuchen zu deuten, sondern dass wir trösten. Trösten, indem wir dieses Schweigen mit aushalten. Und dass wir vorsichtig sind mit unseren Worten und Gedanken. Denn manche Aussage ist einfach unglaublich verletzend. Und ja, ich weiß, es hat ganz oft damit was zu tun, dass wir handlungsfähig bleiben wollen. Aber eigentlich finde ich, ist es mit die schönste Frage, die wir einander stellen können. Was brauchst du gerade? Und was tut dir jetzt gut? Anstatt, dass wir mit unseren Ideen kommen, was dem anderen in mancher Situation jetzt wirklich helfen könnte. Und doch gibt es etwas, wie wir mit dem Schweigen Gottes auch ganz konkret umgehen können. Und diese Geschichte der kananäischen Frau gibt uns nämlich darauf einen Hinweis. Ich lese uns nochmal die Verse vor, ab dem Vers 25. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. In diesem Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Was mich an dieser Geschichte so unglaublich fasziniert ist, dass sie trotz diesem Schweigen, das sie erlebt, an Jesus dran bleibt. Und genau das wünsche ich mir auch, dass wir in diesem Schweigen trotzdem bei Jesus bleiben, dass wir an ihm festhalten und ihm unser Unverständnis und diese Fragen, die das in unserem Leben auch aufwirft, dass wir sie zu ihm bringen. Genauso unsere Enttäuschung, unsere Wut und unsere Trauer, dass wir an ihm festhalten. Ja, ich glaube, dass es Anliegen geben wird, auf die wir in unserem Leben wirklich nie eine Antwort bekommen werden. Aber manchmal frage ich mich, ob uns diese Antwort, wenn wir denn eine kriegen würden, auch wirklich helfen würde. Ich habe manchmal so gedacht, wenn Gott plötzlich zu mir sagen würde, weißt du, Marion, ich habe gedacht, du und dein Mann, ihr könnt locker auch ohne Kinder umgehen. Nee, ganz ehrlich, die Antwort würde mir auch kein Stück weiterhelfen, weil ich mir das immer noch nicht selber ausgesucht habe. Und deswegen glaube ich, dass uns das nicht wirklich helfen wird. Aber was hilft, ist tatsächlich auch genau dieses Unverständnis und diese Trauer und diese Wut zu ihm zu bringen. Ich habe für mich gemerkt, was mir trotz allem einen Halt gegeben hat und ein Festhalten gegeben hat, ist ein Vers aus der Bibel. Ich habe den für heute mitgebracht. Der steht im Psalm 73, der Vers 23. Da heißt es, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und diesen Vers, den habe ich immer wieder für mich gebetet. Und ich habe so für mich gedacht, genau das brauche ich jetzt. Ein Dennoch-Glaube. Das heißt nicht, dass alles gut wird und das, was uns so umtreibt oder das, was uns ein Leben lang auch fehlt, dass das dann plötzlich weg ist und gut ist. Nee, diese Traurigkeit und dieser Schmerz, dass wir keine Kinder haben, der bleibt. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich das so deutlich merke. Manchmal in einem Gottesdienst, wenn ein Taufgottesdienst ist und ein Kind getauft wird und man plötzlich merkt, okay, das wird man selber so nie erleben. Oder eine Geburtstagsfeier, wo man eingeladen ist beim Patenkind oder bei unseren Neffen und Nichten und man irgendwie merkt, das wird was sein, was immer fehlt. Ja, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich kann heute nach so vielen Jahren euch davon erzählen, weil ich es gut unter die Füße bekommen habe und weil ich es verarbeitet habe, sonst könnte ich nicht hier vorne stehen und davon erzählen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, es gibt ein erfülltes Leben, trotz unerfüllter Wünsche. Und ich, was vielleicht so daherkommt wie so ein netter Kalenderspruch, ist aber tatsächlich etwas, was stimmt. Ja, es gibt unerfüllte Wünsche. Und trotzdem kann das Leben erfüllt sein. Das heißt nicht, dass alles gut ist und alles weg ist. Der Schmerz, die Trauer, das bleibt, weil es zum Leben dazugehört. Und dennoch ist es etwas, was uns in unserem Glauben tragen und helfen kann, auch mit diesem Schweigen Gottes umzugehen, sich ganz bewusst dafür zu entscheiden und zu sagen, dennoch bleibe ich an dir. Ich glaube daran, dass du mich nach wie vor ganz fest in deiner Hand hältst und dass du einen Weg für mich hast, den ich gehen kann. Dass du einen Weg für mich hast, wo ich erleben und spüren darf, dass du mit mir unterwegs bist. Das passiert nicht sofort und es ist auch nicht eine Entscheidung, die man einmal trifft und dann ist es für immer gut. Es ist ein Weg, aber ich glaube, es fängt genau damit an, dass es eine Entscheidung ist, zu sagen, dennoch bleibe ich bei dir. Trotzdem glaube ich an dich. Auch wenn ich dich nicht verstehe und auch wenn ich das gerade kaum aushalten kann, dass du mir keine Antwort dafür gibst, dennoch bleibe ich bei dir. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere Erfahrung auch schon gemacht, dass gerade in den tiefsten Tälern und da, wo es in unserem Leben ganz dunkel wird, wir plötzlich auf eine Art und Weise Gott erleben, dass er da ist. Es war bei mir auch so, als nach ein paar Jahren klar war, dieser Weg auch in dem Kinderwunschzentrum geht so nicht weiter, habe ich für mich gemerkt, ich habe ihn nochmal auf einer ganz intensiven Nähe erlebt. Vielleicht ist es eine Zeit gewesen, über die ich heute sagen kann, dass es die Zeit war, wo mir Gott am nächsten in meinem Leben war. Nicht mit irgendwelchen Antworten, aber dass ich gespürt habe, er ist mit dabei. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn mich was trifft und mich was berührt, dann fließen bei mir auch ganz schnell die Tränen. Und ich habe so erlebt, so in diesen letzten Untersuchungen, dass wenn der Arzt reinkam und dann irgendwie gesagt hat, naja, es hat jetzt irgendwie wieder nicht geklappt oder wir sind auch an dem Weg jetzt wieder nicht weitergekommen, dass ich das irgendwie aushalten konnte. Und dieser Arzt hat so zum Ende, als wir uns verabschiedet haben, gesagt, dass er irgendwie den Eindruck hat, bei mir wäre was anders wie bei anderen Frauen. Und ich habe ihm von meinem Glauben erzählen können. Und er hat mich damals gefragt, aber wie gehen Sie damit um, dass wenn Sie doch eigentlich sagen, Sie glauben an Gott und jetzt erfüllt er Ihnen diesen Wunsch nicht, wie gehen Sie damit um? Und ich habe ihm von diesem Dennoch erzählt, dass ich davon überzeugt bin, dass er trotzdem da ist und er trotzdem einen Weg für uns hat. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns auch, dass wir trotzdem dranbleiben, immer wieder zu Jesus gehen und ihm unser tiefstes Sehnen bringen, unsere tiefsten Bitten, unser Unverständnis, unseren Schmerz und dass wir ihm das bringen, was wir auch brauchen. Es ist Trost oder dieses Erleben und dieses Gefühl, dass er da ist, dass er mit uns unterwegs ist. Weil ich mir tief überzeugt bin, dass Jesus uns auch immer wieder in die Arme schließen möchte und uns genau das zeigen möchte, dass er da ist und mit uns geht. Albert Frey hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben und als er das so vorgestellt hat, da gab es viele Interviews und er hat bei einem von diesen Interviews mal erzählt, dass er so den Eindruck hat, dass in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden ganz wenig Lieder gibt, die so dieses Unverständnis Gott gegenüber ausdrückt. Dass wir sehr wenig Lieder haben, die auch klagend sind und wo wir unseren Schmerz mit hineinlegen können. Und er sagt, es braucht so viel mehr von diesen Liedern. Und er hat ein Lied geschrieben, das wollen wir jetzt gleich auch gemeinsam singen. Es heißt Klagemauer. Und in diesem Lied heißt es, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum lässt du mich so allein? Gott, auch wenn ich es nicht verstehe, wohin sollte ich gehen mit meiner Wut und Trauer? Ich werfe alles hin an meine Klagemauer. Und in diesem Lied ist Gott derjenige, der diese Klagemauer ist. Und dieses Lied drückt es genauso aus, dieses Dennoch bleibe ich an dir. Und ich wünsche uns diese Erfahrung, dass wir nicht loslassen, sondern dennoch an ihm bleiben und zu ihm gehen, an unsere Klagemauer und ihm das bringen, was wir auf dem Herzen haben. Das dürfen wir auch jetzt, wenn wir gemeinsam dieses Lied singen, in dieses nächste Lied auch hineinlegen. Amen. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. So wie wir heute Morgen hier zusammen sind, weil du uns geschaffen hast, weil wir deine geliebten Kinder sind. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und siehst und weißt, wie er heute Morgen auch hier ist, was ihn gerade bewegt und beschäftigt, was er mitbringt, wo er sich nach dir sehnt, nach einer Antwort, nach Trost, nach Frieden, nach deiner Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest, dass du uns das gibst und uns das schenkst, was wir gerade von dir brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass wir in den Momenten, wo wir dein Schweigen in unserem Leben erleben, dass wir das aushalten können. Ich bitte dich, dass du uns das als Geschwister schenkst, dass wir füreinander da sind. Dass wir nicht übergriffig sind mit unseren Worten, sondern dass wir das mit aushalten. Dass wir trostvoll und liebevoll miteinander umgehen. Bitte dich, dass du uns das auch immer wieder aufs Herz schenkst, dass du uns die Menschen zeigst, die gerade unsere Unterstützung und Hilfe brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns nicht loslässt und dass du uns hilfst, dass wir auch dich nicht loslassen, sondern dass wir ganz nah an dir dranbleiben und dass wir das immer wieder aufs Neue spüren dürfen, dass wir sicher und geborgen in deinen Händen sind, dass du es bist, der mit uns geht, der an unserer Seite ist. Ich bitte dich, schenk du uns immer wieder aufs Neue deine Liebe und stärke du unseren Glauben an dich. Gib uns das, was wir brauchen. Und all das, was wir auf dem Herzen haben, möchten wir in das Gebet legen, was uns dein Sohn Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns gerne noch den Segen zusprechen und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Kein Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich schützt. Kein Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich liebt. Kein Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Und so segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.